Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Einschränkungen im öffentlichen Leben bleiben möglicherweise länger erhalten als zunächst geplant. Vieles spricht für einen längeren Lockdown, was vor den Bund-Länder-Beratungen übermorgen jetzt schon am Wochenende dazu zu hören war. Das erfahren Sie gleich. Wir schauen außerdem nach Indien. In dem bevölkerungsreichen Land wird nun ebenfalls mit dem Impfen begonnen. Bis August sollen 300 Millionen Menschen geimpft werden. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA ist noch immer Streitpunkt dort im Land. Inmitten dieses Gezerres hat der US-Kongress gerade in neuer Zusammensetzung seine Arbeit aufgenommen. Wer da nun drin sitzt, erfahren Sie. Volle Parkplätze, Staus und Strafen. Auch heute war der Ansturm in den deutschen Bergregionen groß. Berichten wir drüber. Zum Abschluss der Sendung gibt es noch das Neueste vom Sport. Und im Anschluss steht die elektronische Patientenkarte im Fokus. Durchbruch oder Flop? Antwort geben wir in unserem Hintergrund dann ab 7:20. Ja, wieder einmal schauen wir recht gespannt auf die Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in dieser Pandemie. Wie wird es da in Deutschland nach dem 10. Januar wieder weiterlaufen? Zwei Tage vor den Beratungen dazu ahnen wir heute schon, dass die aktuellen Maßnahmen wohl noch über dieses Datum hinaus bestehen bleiben. Einige Fragen sind dabei allerdings noch offen. Hören wir auch im Beitrag gleich, was etwa ist mit Schulen und Kitas. Und auch die deutsche Impfstrategie, die war gestern und heute wieder Thema. Die Kritik an der Bundesregierung und hier insbesondere an Gesundheitsminister Jens Spahn, die reißt nicht ab. Klaus Remme fasst zusammen, was an diesem Wochenende in Deutschland rund um die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus diskutiert wurde. Für viele Politikerinnen und Politiker ist dieses wohl klar.
Die Entscheidungen leiten sich immer aus dem Infektionsgeschehen ab, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch wenn die Datenlage nach Feiertagen und Wochenende unscharf ist, reicht sie aus Sicht vieler Ministerpräsidenten für eine Positionierung gegen Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die seit dem 16. Dezember in Kraft sind. Verlängerung bis Ende Januar, meint der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Bild am Sonntag, an größere Lockerungen nicht zu denken, so die Amtskollegin Haseloff aus Sachsen-Anhalt zum Redaktionsnetzwerk Deutschland und Weil aus Niedersachsen zur Welt am Sonntag. Gestern Abend hatte sich Gesundheitsminister Jens Spahn gegenüber RTL auf eine Lockdown-Verlängerung festgelegt.
Das ist besser, als zu früh zu lockern und dann möglicherweise in einigen wenigen Wochen schon wieder vor neuen schwierigen Fragen zu stehen.
Spahn verteidigte seine Impfstoffstrategie. Alles laufe wie geplant, argumentierte der Gesundheitsminister. Die Kritiker ficht das nicht an. Heute war es die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die ihrem Ärger Luft machte. Vorstand Eugen Brüsch warf Spahn vor, bei der Impfstoffpriorisierung versagt zu haben. Er forderte die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gegenüber dpa auf, dem Impfwirrwarr ein Ende zu setzen. Es war ein Fehler, in der ersten Phase 8 Millionen Menschen auf eine Stufe zu stellen, so Brüsch, der eine neue, kleinteilige Impfverordnung forderte. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Deutschland, Stand heute Morgen 8 Uhr, 238.800 Personen geimpft. Auch in dieser Statistik sind Nachmeldungen möglich. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind gewaltig. Für Thüringen werden nach wie vor lediglich 810 Impfungen landesweit verzeichnet. Selbst im vergleichsweise kleinen Bremen waren es mehr als doppelt so viel. Der Virologe Christian Drosten äußerte sich in der Berliner Morgenpost. In den Chor der Kritiker, die den Mangel an Impfstoff beklagen, wollte Drosten nicht einstimmen. Die Bestellungen im vergangenen Sommer im Nachhinein zu bewerten sei praktisch unmöglich, so komplex sei die Angelegenheit, so Drosten. Während sich also eine klare Meinungslage in Bezug auf den Lockdown andeutet, gehen die Ansichten beim Thema Schule und Kitas auseinander. Morgen treffen sich die Kultusminister zu Beratungen. Abhängig von der Infektionslage schwanken die Positionen zwischen Präsenzunterricht und längeren Schließungen. Vorschläge wie ein Vorziehen der Winterferien in einigen Bundesländern sind im Gespräch. Präsenzunterricht für untere Klassenstufen, konsequenter Wechselunterricht für ältere Schüler, das ist ein anderes Modell. Auch in der Schulfrage rät Gesundheitsminister Jens Spahn zur Vorsicht.
Es ist, glaube ich, für alle leichter, jetzt eine Woche länger die Schulen zuzuhaben, als sie aufzumachen und dann irgendwann in einigen Wochen wieder vor Debatten zu stehen. Ich denke, es ist leichter, aus den Ferien heraus jetzt zu einer Verlängerung zu kommen, als eben zu einem späteren Zeitpunkt.
Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Thomas Sattelberger forderte die Kultusministerkonferenz auf, in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut transparente Inzidenzrichtwerte für die Durchführung von Präsenz-, Wechsel- oder reinem Distanzunterricht vorzulegen. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche plädierte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedi, für eine Ferienverlängerung.
Wir haben ja bisher den Grundsatz in Deutschland, die Schulen nach Möglichkeit so lange offen zu halten, wie es nur eben geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man darüber nochmal nachdenken muss und dass man sagen muss, vielleicht sind Schulen auch ganz gut, wenn sie geschlossen sind. Und vielleicht sollte man die Feriensituation auch einfach ein klein bisschen verlängern.
Gut möglich, dass in der Schulfrage auch nach den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in den Ländern unterschiedlich verfahren wird.
Vor den Bund-Länder-Beratungen wird also auch weiter über die Frage diskutiert, was mit den Schulen nach dem 10. Januar geschieht. Klaus Remme berichtete uns darüber. Rüstungsexporte sind umstritten. Vor allem dann, wenn die Waffen in Regionen geliefert werden, in denen Konflikte herrschen. Auch deutsche Unternehmen sind an diesem lukrativen Geschäft beteiligt. Eine Anfrage der Grünen hat da jetzt deutliche Zahlen zutage gebracht. Angela Tesch mit den Informationen darüber.
Die Bundesregierung hat im Jahr 2020 Rüstungsexporte für mehr als 1 Milliarde Euro an Länder genehmigt, die in die Konflikte im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Für Ägypten wurden bis Mitte Dezember Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von 752 Millionen Euro genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten der Grünen Omid Nuripur hervor. Sie liegt der Deutschen Presseagentur vor. Der Außenpolitiker der Grünen hat diese Praxis kritisiert und der Regierung den Bruch ihres Koalitionsvertrages vorgeworfen. Auf Drängen der SPD war 2018 eine Klausel hineingeschrieben worden, wonach alle unmittelbar am Jemenkrieg beteiligten Staaten von deutschen Rüstungslieferungen ausgeschlossen würden. Angewandt wurde der Beschluss bislang nur auf Saudi-Arabien. Nuripur weist außerdem darauf hin, dass die Bundesregierung Rüstungslieferungen an Staaten erlaubt habe, die das Waffenembargo gegen Libyen gebrochen habe. Zwischen den Worten und den Taten dieser Bundesregierung klaffen Lücken groß wie Mondkrater, sagte der Bundestagsabgeordnete der Nachrichtenagentur. Die Bundesregierung verweist auf ihre 2019 verschärften Rüstungsexportrichtlinien, wonach Lieferungen in Länder außerhalb von EU und NATO restriktiv gehandhabt würden. 2020 waren deutlich weniger Rüstungslieferungen genehmigt worden als im Vorjahr.
Weiter deutsche Waffenlieferungen auch in Krisenregionen. Angela Tesch war das. Große Hoffnungen werden in Impfungen gesetzt. Wir schauen noch einmal auf die Pandemie. Das ist auch in anderen Ländern nicht anders, was die Impfungen angeht. Weltweit, so eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters, haben sich fast 85 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. An der Spitze stehen die USA, gefolgt mit einigem Abstand von Indien. Bernd Musch-Borowska berichtet über den dortigen Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus. Indien hat jetzt eine Notzulassung für 2 Corona-Impfstoffe erteilt. Impfen also auch hier eine wichtige Maßnahme gegen die Pandemie. In einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt ist das aber eine besonders große Herausforderung.
Bis zu 300 Millionen Menschen sollen in den nächsten 6 bis 8 Monaten gegen das Coronavirus immunisiert werden, nachdem die Regulierungsbehörde in Delhi 2 Impfstoffen die Notfallzulassung erteilt hat. Bereits gestern hatte ein Expertengremium der Regierung die Zulassung empfohlen. Heute gab der Generalinspekteur für pharmazeutische Produkte, Dr. V.K. Somani, grünes Licht.
After adequate examination, the CDSCO has decided.
Nach eingehender Prüfung haben wir die Empfehlungen der Expertenkommission angenommen. Das heißt, dem sogenannten Oxford-Impfstoff von AstraZeneca und dem Impfstoff des indischen Instituts Bharat Biotech werden die Zulassung für den Einsatz in Notfällen erteilt. Geimpft werden zunächst Ärzte und medizinisches Personal sowie andere sogenannte Frontline-Worker gegen die Pandemie, unter anderem Polizisten, so der Gesundheitsminister der Hauptstadt Delhi, Satyendra Jain. Wir haben uns darauf eingestellt, in Delhi 100.000 Impfungen pro Tag zu verabreichen. Zunächst wird medizinisches Personal geimpft, danach andere systemrelevante Personen und später alle über 50 Jahre oder jüngere Personen mit Vorerkrankungen. Mehr als 5 Millionen Menschen stehen auf unserer Liste für die erste Impfphase in der Hauptstadt. In den Impfzentren in Delhi und anderswo wurden gestern noch einmal die Abläufe für die Impfungen durchgespielt, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Dabei stützen sich die Behörden auf die bereits eingespielte Zusammenarbeit von Gesundheitsbehörden und Nichtregierungsorganisationen, die sich bei anderen Impfkampagnen, beispielsweise gegen Polio, bewährt hat. Indiens Gesundheitsminister Harshvardhan. In zahlreichen Bezirken, in ausgewählten Bundesstaaten gab es Probeläufe. Dabei ging es um die Verabreichung des Impfstoffs, aber auch um Sicherheitsfragen, Transport und Lagerung. Das indische Serum-Institut, der weltweit größte Hersteller von Impfprodukten, hat den Angaben zufolge bereits 50 Millionen Dosen des Oxford-Impfstoffs auf Lager. Zwei weitere Impfstoffe warten noch auf die Freigabe, das russische Sputnik V und das von BioNTech und Pfizer entwickelte Präparat. Die Zulassung von zwei Impfstoffen gegen das Coronavirus hat in Indien die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie gestärkt. Am Neujahrstag kamen tausende Menschen in die Tempel, um für ein gesundes neues Jahr zu beten. An vielen Orten jedoch, wie am Goldenen Tempel der Sikhs in Amritsar, ohne Masken und die Einhaltung von Abstandsregeln, als gäbe es die Corona-Pandemie gar nicht. Satnam Singh, einer der Gläubigen. Ich bin hergekommen, um dafür zu beten, dass uns der höchste Schöpfer gut durch das Jahr 2021 geleitet. Das Jahr 2020 war kein gutes Jahr. Deshalb hoffen wir, dass wir das Coronavirus im neuen Jahr loswerden. Auch in Kalkutta in Westbengalen beteten die Menschen für ein besseres Jahr 2021 ohne Corona. Obwohl die Pandemie auch ihre guten Seiten habe, so Sushmita, eine Einwohnerin der Millionenstadt im Gangesdelta. 2020 war ein schwieriges Jahr, aber es hat uns auch einiges gelehrt. Es hat Familien zusammengebracht, Bindungen, Mitgefühl und Zusammenhalt gestärkt. Deshalb glaube ich, Gott hat uns in 2020 die Kraft gegeben, die Herausforderungen des neuen Jahres zu bewältigen. Mit mehr als 10 Millionen bestätigten Corona-Infektionen steht Indien nach den USA an zweiter Stelle weltweit. Dabei geht jedoch die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen kontinuierlich zurück. Zuletzt wurden nur noch rund 17.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert.
Bernd Muschborowska informierte über die Lage in Indien. In gut 2 Wochen soll der gewählte Präsident Joe Biden den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump offiziell ablösen. Etwas früher, nämlich heute schon, tritt der neue US-Kongress zusammen. Die Wahl zu Senat und Repräsentantenhaus hatte parallel zur Präsidentschaftswahl stattgefunden. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit knapp verteidigen. Im Senat stellt sich erst noch heraus, wie die Verteilung sein wird. In 2 Tagen wird es im Bundesstaat Georgia in einer Stichwahl noch um 2 Sitze gehen. Julia Kastein hat sich den US-Kongress noch einmal genauer angeschaut, die heutige erste Sitzung auch ganz im Zeichen der Pandemie.
Seinen ersten Trauerfall hat der 117. US-Kongress, bevor er sich konstituiert. Vor ein paar Tagen starb der neu gewählte republikanische Abgeordnete Luke Ledlow aus Louisiana an den Folgen seiner Covid-Erkrankung. Der noch amtierenden und voraussichtlich auch künftigen Chefin des Repräsentantenhauses, Demokratin Nancy Pelosi, war der Schock darüber deutlich anzuhören.
So sad. 41 years old.
So traurig. 41 Jahre alt. Coronavirus, Blutgerinnsel, Komplikationen, könnte jedem so ergehen und ist ja auch fast 350.000 Amerikanern so ergangen. Die Pandemie hat den Ablauf der Traditionsveranstaltung verändert. Es herrscht Präsenzpflicht, aber damit die Vereidigung der über 400 Abgeordneten nicht zum Superspreader wird, kommen sie in Gruppen von maximal 70 in den Saal, um ihren Schwur auf die Verfassung abzulegen. Ob Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder sexuelle Präferenz, der Kongress ist so divers wie nie. Die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus besteht zwar zur großen Mehrheit nach wie vor aus weißen Männern, aber die Konservativen haben ihren Frauenanteil immerhin auf fast 30 mehr als verdoppelt. Yvette Harrell aus New Mexico vom Stamm der Cherokee ist gleichzeitig auch die erste indigene republikanische Abgeordnete. Sie bedankte sich dafür noch in der Wahlnacht beim scheidenden Präsidenten, dass Trump zur Wahl gestanden habe. Das habe die Basis beflügelt.
Just having President Trump at the top of the ticket has really just has stirred the base.
Der jüngste Abgeordnete ist diesmal ein Republikaner, Madison Cawthorn, der gerade rechtzeitig das Mindestalter von 25 erreicht hat, löst damit den demokratischen Jungstar Alexandria Ocasio-Cortez ab, die inzwischen schon 31 ist. Der Immobilienverwalter, der seit einem Autounfall querschnittsgelähmt ist, mag zwar das jüngste Kongressmitglied seit 1797 sein, vertritt aber bei Themen wie Waffen oder Abtreibung eine erzkonservative Agenda und findet, dass Republikanersein einfach mehr Spaß macht, weil es moralisch das Richtige sei.
It's just plain more fun to be a Republican. And it is more fun to be a Republican because it is the moral, the just and the right thing to do.
Auch bei den Demokraten gibt es diesmal Abgeordnete, deren Wahl als historisch gefeiert wird. Mit Cori Bush beispielsweise schickt das eigentlich konservative Missouri nicht nur seine erste Afroamerikanerin in den Kongress. Die Demokratin ist auch prominentes Gründungsmitglied der Black Lives Matter Bewegung.
And we will meet the challenges of this moment.
Wir werden uns von den Herausforderungen als Bewegung stellen, Seite an Seite, Arm in Arm, die Faust in die Luft gereckt, einer für den anderen, bis alle von uns frei sind.
Ready to serve each other until every single one of us is free.
Von demokratischen Sozialisten bis hin zu rechtsextremen Verschwörungstheoretikern. Auch ideologisch vertritt der Kongress ein breites Spektrum an Meinungen. Kontroverse Debatten sind programmiert. Marjorie Taylor Greene, frisch gewählte Abgeordnete aus Georgia, ist bekennende QAnon-Anhängerin.
I will fight harder than anyone else to defend your freedoms.
Ich werde so hart kämpfen wie niemand, um eure Freiheiten zu verteidigen und um sicherzustellen, dass Nancy Pelosi und die anderen radikalen Demokraten Amerika nichts stehlen. Denn dieses Land war nie dafür bestimmt, eine sozialistische Nation zu werden. Dabei werden die beiden Parteien im Repräsentantenhaus enger kooperieren müssen, wenn sie etwas erreichen wollen. Die demokratische Mehrheit ist von 38 auf nur noch 10 Sitze zusammengeschmolzen. Noch unklarer sind die Verhältnisse im Senat. Erst bei der Stichwahl für 2 Sitze am Dienstag in Georgia wird sich entscheiden, wer dort künftig die äußerst knappe Mehrheit hat.
Und der neue US-Kongress, der wird heute vereidigt. Julia Kastein hat uns die Mitglieder vorgestellt. Am Morgen des vergangenen Mittwoch war es, da sackte in Norwegen, rund 25 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Oslo, ein ganzer Hügel ein. Ein Dutzend Häuser rutschten ab und seither suchen die Rettungskräfte nach den Vermissten. 6 Menschen wurden bereits tot geborgen. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwindet langsam. Sophie Donges berichtet über die Rettungsarbeiten. Die Königsfamilie ist heute ins Katastrophengebiet gereist, um unter anderem Betroffene zu treffen.
Das norwegische Königspaar und der Kronprinz waren nach dem Besuch im Unglücksgebiet sichtlich bewegt. Sie sprachen mit Einsatzkräften, mit freiwilligen Helfern und mit den Menschen, die seit 4 Tagen ihre Häuser nicht mehr betreten durften. Zum Abschluss sagte Königin Sonja:
Wir haben einen sehr guten Einblick in die Arbeit der Rettungskräfte bekommen. Sie sind sehr beeindruckende, talentierte Menschen, ein gutes Team.
Überall in dieser kleinen Gemeinde ist uns so viel Herzenswärme begegnet, überall so viel Tatendrang und Menschlichkeit. Noch immer werden 4 Personen vermisst und über 1.000 sind vorübergehend in Hotels oder bei Freunden und Verwandten untergebracht. Die ersten dürfen nun in ihre Häuser zurückkehren. Die Anwohner in der Gemeinde haben viele Kerzen am Straßenrand in den Schnee gestellt, im Gedenken an die Opfer. Angehörige bangen und warten, wie diese Frau, deren Schwester und 2-jährige Nichte verschüttet wurden. Es ist einfach schrecklich. Man wartet und wartet auf eine Nachricht, wenn sie mehr Menschen finden. Die Rettungskräfte konnten zunächst nur aus der Luft nach Verschütteten suchen, weil der Boden zu instabil war. Erst seit Freitag können sie das Gebiet betreten. Am Abend und in der Nacht soll weitergearbeitet werden, denn auch über 100 Stunden nach dem Unglück könne es Überlebende geben, glaubt die Einsatzleitung.
Sophie Donges über das Unglück in Norwegen und die Bergungsarbeiten. In Zeiten, in denen Kontakte nicht erwünscht sind, Sport, Freizeit und Kultureinrichtungen geschlossen sind, da zieht es viele in die Natur. Und gerade jetzt, wo der erste Schnee in den Mittelgebirgslagen die Landschaften in traumhafte Winterlandschaften verwandelt hat, da suchen und suchten viele Menschen an diesem Wochenende genau dort die Abwechslung im Corona-Alltag. Das Ergebnis? Verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze, Menschenansammlungen an den Hängen und an den Pisten. So etwa im winterlichen Harz, im Sauerland, im Taunus und auch in den Bayerischen Alpen. Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat mit Ausflüglern gesprochen. Trotz aller Mahnungen, es lockte eben auch viele Münchner raus in den Schnee.
Es herrscht Lockdown und die Ansteckungsgefahr ist hoch. Auch in Bad Tölz, 50 Kilometer südlich von München, ist das nicht anders. Doch dieser Ausflügler aus München steht gelassen am Auslauf der Rodelstrecke. Angst vor der Pandemie?
Mir gerade egal, wir müssen zum Schlitten fahren hier.
Wie diesem Mann mag vielen dieses Wochenende zumute gewesen sein. Der Wanderparkplatz am Fuß des Blombergs ist voll. Wie viele andere in der Region auch. Auch wenn es am Wochenende im Voralpenland eher dunstig ist und längst nicht das sonnige Kaiserwetter herrscht wie vergangene Woche mit Sonnenschein und klarer Bergsicht. Doch die kalten Temperaturen in der Höhe sorgen für Schnee und für vereiste Seen. So etwa am Spitzingsee, auf dem sich zahlreiche Menschen zum Eislaufen tummelten. Auch an diesem grauen Wochenende haben sich gerade viele Eltern mit Kindern aufgemacht, wie dieser Familienvater aus München an der Rodelpiste.
Es ist wichtig, sie rauszuscheuchen. Ja, sie würden vielleicht gerne drin bleiben, aber es ist gut, sie nach draußen zu bringen.
Doch auch auf den Skipisten der oberbayerischen Skigebiete ziehen sich am Wochenende die Karawanen von Skitouren die Hänge hinauf. Es sei genauso voll, wie wenn regulärer Skibetrieb wäre, zitiert die deutsche Presseagentur den Chef der Alpenbahnen Spitzingsee, Peter Lorenz, die wie alle Skilifte in Deutschland derzeit geschlossen sind. Doch das Tourengehen und Abfahren ohne Lift ist zumindest in Bayern nach Infektionsschutzverordnung zulässig, ebenso wie Langlaufen. Der Verkehr im Voralpenland ist erheblich, doch er läuft flüssig. Anders als vor einer Woche, als etwa der Landrat von Miesbach wegen verstopfter Straßen und zugeparkter Rettungswege einen Hilferuf an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder absetzte. Manche Orte haben reagiert auf den Ansturm mit Sperrung. So ist eine beliebte Rodelstrecke in Pfronten im Allgäu bis auf Weiteres gesperrt, nachdem sich eine Rodlerin an Silvester bei einem Zusammenstoß schwer verletzt hatte. Man wolle Rettungskräfte und Krankenhäuser nicht weiter belasten, heißt es bei den Behörden. Entgegen allen Mahnungen und Berichten machten sich auch im Rest der Republik Menschen in die Wintersportgebiete auf. Auch in den Harz, zum großen Feldberg im hessischen Taunus und nach Winterberg im verschneiten Sauerland. Polizei und Ordnungsbehörden schrieben Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. Im Sauerland riegelte die Polizei wichtige Zufahrtsstraßen nach Winterberg ab. Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt, die schon in der vergangenen Woche unter langen Verkehrsstaus bis zur Autobahn litt. Die Betreiber der Wintersportarena und des Skilift-Karussells in Winterberg weisen auf ihren Internetseiten darauf hin, dass es derzeit für AusflüglerInnen keine Toiletten und keine Möglichkeiten zum Aufwärmen gibt und dass kein Rettungspersonal vor Ort ist. Zitat: Wir lieben unsere Berge, heißt es in dem Text. Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau- und Massenaufläufen, verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon? Zitat Ende. Zurück nach Oberbayern, wo manche Menschen unter dem Ansturm aus den Ballungsräumen leiden. Wie diese Frau, die an diesem Vormittag eine kleine Schneewanderung unternommen hat. Der Blomberg liegt fast vor ihrer Haustür. Doch zwischen den Jahren habe sie sich nicht getraut, dorthin eine Tour zu machen.
Du kannst eigentlich schon selber nirgends mehr hingehen, weil sie eben alles überfüllen. Und wenn ich halt in der Früh einfach mal ein Radio ummache oder einfach mal schaue und es schreiben schon überall, es ist alles dicht, bleibst daheim, dann kann ich diese Personen, die dann trotzdem noch losfahren, nicht mehr verstehen.
Sie selber habe Respekt davor, sich auf den engen Waldwegen zu infizieren. Ganz abgesehen vom Spaßfaktor, der an solchen Tagen noch übrig bleibe.
Wenn es halt einfach zu früh ist, macht es halt einfach auch keinen Spaß mehr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann für den Münchner noch schön ist, wenn man mit 3000 Leid in einem Berg um ist und eigentlich schon nicht mehr Schlitten fahren kann, weil es überfüllt ist.
So ist das, der Ansturm auf die Wintergebiete. Tobias Krone berichtete darüber und damit kommen wir zum Sport. Heute mit meiner Kollegin Astrid Ravohl und los geht's mit Fußball.
Ja, da hat Borussia Dortmund nämlich in der Bundesliga das Spitzenspiel dieses 14. Spieltages gewonnen und damit auch wichtige Punkte im Kampf um die Champions League-Qualifikation geholt. Der BVB setzte sich gegen den VfL Wolfsburg durch, wie das schildert Burkhard Hupe.
Das war ein aufreibender Fußballnachmittag für Borussia Dortmund mit einem glücklichen Ende. Dieses 2:0 gegen den VfL Wolfsburg kam in der zweiten Halbzeit zustande. In der ersten waren die Niedersachsen das bessere Team mit den besseren Möglichkeiten. Da verhinderte aber vor allen Dingen der rechte Oberschenkel von Mats Hummels ein Tor für die Niedersachsen. Im zweiten Durchgang dann Akanji nach einer Ecke per Kopf zur Stelle nach gut einer Stunde. Das war das 1:0. Und dann, als die Wolfsburger in der Schlussphase dieses Spiels alles nach vorne warfen, gab es einen Konter, einen weiten Ball auf Jadon Sancho. Der zog los, war nicht zu halten und hatte dann auch noch die Coolness, den Ball aus 16 Metern sicher rechts unten zu versenken. Das erste Bundesliga-Saisontor für Jadon Sancho. Dortmund schlägt Wolfsburg mit 2:0.
Und aktuell spielt der FC Bayern München noch gegen den ersten FSV Mainz 05 und der Rekordmeister liegt hinten, weil in der 32. Minute Jonathan Burkhardt das 1:0 für die Mainzer in München geschossen hat. Das ist der aktuelle Zwischenstand. Eine Liga tiefer im Fußballunterhaus gibt es einen neuen Tabellenführer. Der Hamburger Sportverein setzt sich am 14. Spieltag überraschend mit 3:1 gegen Jahn Regensburg durch und löst damit Holstein Kiel auf Rang 1 ab. Mats Nicholson.
Es war eine Partie, die in allen entscheidenden Momenten in Richtung des HSV kippte. Terodes 2:1 kurz vor der Pause wurde lange überprüft. Regensburgs Torwart Meier hatte die Hand auf dem Ball, aber wohl nicht im entscheidenden Moment. Das 3:1 von Jatta zählte zunächst nicht, dann aber doch. Bestes vermeintlicher Anschlusstreffer wurde dann aberkannt. Später schoss Regensburg auch noch ein Abseitstor. Alle Entscheidungen waren allerdings korrekt. Der HSV gewinnt verdient. Zeigte aber auch immer wieder Schwächen in der Defensive. Regensburg war keinesfalls chancenlos. Der HSV übernimmt die Tabellenführung der zweiten Liga.
Tournee der Skispringer hat sich nach dem dritten Springen in Innsbruck ein neuer Mitfavorit herauskristallisiert. Der Pole Kamil Stoch mischt nach seinem Tagessieg auf einmal ganz vorne mit, während sich die deutschen Skispringer nur ärgern konnten. Martin Thiel.
Die Winde am Berg Isel wirbelten das Gesamtklassement heftig durcheinander. Der Schicksalsberg meint es nicht gut mit den Führenden. Karl Geiger, der Zweite in der Tourneewertung, hatte im ersten Durchgang keinen Aufwind, trifft den Absprung nicht und landete viel zu früh bei 117 Metern. Im Zweiten fliegt er 128,5 Meter weit, verbessert sich von Platz 30 auf 16. In der Gesamtwertung fällt er aber damit auf Platz 4 zurück. Der Tourneesieg ist wie im Vorjahr in weite Ferne gerückt und Karl Geiger war untröstlich.
Im Endeffekt, das Ding ist so gut wie durch und es ist einfach frustrierend.
Da war es auch kein Trost, dass es dem bisher führenden Norweger Halvard Egner Kranerud ähnlich ging. Er ist jetzt in der Tourneewertung von 1 auf 3 abgerutscht. Die Gewinner des Tages waren die Polen. Kamil Stoch, der schon zweimal die Tournee gewonnen hat, siegte vor dem Slowenen Andrzej Lanišek und seinem Teamkamerad David Kubacki, dem Vorjahressieger. Stoch vor Kubacki, so heißt das neue Führungsduo. Markus Eisenbichler konnte als bester Deutscher auf Platz 6 in der Tageswertung etwas Schadensbegrenzung betreiben. Wie in Oberstdorf holte er im zweiten Durchgang auf und flog von Platz 16 auf Platz 6 vor.
Ich wollte attackieren und das habe ich gemacht und es hat sich ja irgendwo ausgezahlt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit einem blauen Auge davor gekommen.
Eisenbichler belegt jetzt in der Gesamtwertung hinter Geiger Platz 5. Die beiden haben dennoch Chancen, in Bischofshofen auf Siegertreppchen in der Endabrechnung zu springen. Für den Sieg braucht es aber Patzer der Konkurrenz.
Von der Spitze sind die deutschen Slalomfahrerinnen zwar noch etwas entfernt, aber ein 8. Platz von Lena Dürr beim Weltcup in Zagreb macht zum Start ins neue Jahr Hoffnung, berichtet Erich Wartusch.
Zwei gute, solide Läufe haben Lena Dürr einen 8. Platz beschert auf dem Slieme und das bei schwierigen Bedingungen. Im ersten Durchgang Regen, dazu Nebel, die Piste bei viel zu warmem Wetter wachsweich und schmierig, aber Lena Dürr kam damit erstaunlich gut zurecht.
Ich wollte auf jeden Fall eigentlich diesmal, dass es grün aufleuchtet im Ziel. Das hat mich dann erst geärgert, aber jetzt stellt sich raus, es war, glaube ich, ganz okay. Es war echt ein Kampf von oben bis unten, schwere Bedingungen, aber war auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
Neben Lena Dürr kam auch Jessica Hilzinger ins Finale. Sie profitierte dort vom Ausfall einiger Läuferinnen und holte als 21. erstmals in dieser Saison Weltcup-Punkte.
Und Alfred Gislason, der Handball-Bundestrainer, hat wenige Tage bevor es in Richtung Weltmeisterschaft nach Ägypten geht, sein Team in Neuss zusammengetrommelt. Mara Tellmann.
Trotz allem, der Bundestrainer freut sich auf die Weltmeisterschaft. Alfred Gislason nimmt die Herausforderung an. Nichts anderes kommt für den Isländer, einen der weltbesten Trainer, in Frage. Und genau davon kann und will Rückraumspieler Fabian Böhm auch profitieren.
Ich glaube, der Deutsche Handballbund hat einen
riesengroßen Schritt gemacht, so einen großen Trainer zu holen. Also ist natürlich jetzt keine einfache Situation für ihn auch, glaube ich. Trotzdem erwarte ich von ihm einfach viel Erfahrung, die er uns als unerfahrene Mannschaft in dem Sinne, wie wir es jetzt sind, einfach mitgibt und Sicherheit gibt.
Einfach wird es nicht ohne einige Leistungsträger, die freiwillig aus persönlichen Gründen in Corona-Zeiten auf die WM verzichten. Verstecken muss sich der Kader mit 20 Spielern um Torwart und Europameister Andreas Wolf aber auch nicht. Neben dem Training gibt es noch zwei Länderspiele gegen Österreich. Am Mittwoch in Graz und am kommenden Sonntag in Köln. Richtung Ägypten geht's dann am 12. Januar mit dem ersten Etappenziel im Gepäck, Gruppensieg. Oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Rechtsaußen Timo Kastening erinnert sich da an was.
Die Dänen sind damals im Fußball auch Europameister, glaube ich, geworden, ohne irgendwie vorher zusammen trainiert zu haben. Und ich glaube, wenn man so einen gewissen Geist entwickeln kann, würde das für unseren Kader, glaube ich, nicht schaden.
Und dafür wird der Bundestrainer ab jetzt schon sorgen.
Und mit dem Beitrag von Mara Tellmann geht diese Sendung zu Ende. Danke Astrid Rawohl für die Sportberichte. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen einen angenehmen Sonntagabend noch.